Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen zum Monarchscast, der offizielle Podcast der Dresden Monarchs. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause, auch wenn die recht kurz war, und mit wir meine ich den Markus und den Erik. Wie immer, hallo.
Grüße, diesmal werde ich nie vergessen, das finde ich nett. Ja, so Erik, du warst ja ein bisschen im Urlaub, hast dir schon Urlaub gegönnt, meiner steht noch vor der Türe. Willst du uns kurz einen Einblick geben, was du gemacht hast? Machen wir heute mal einen kurzen Urlaubs-Backup.
Aber meinst du wirklich, dass das die Leute interessiert? Ich wurde in Schweden nicht vom Bären gefressen, kann ich sagen.
Nee, das wäre auch eigenartig, mit wem ich dann hier weiter sitzen würde.
Ja, ach du, wir saßen da in einem kleinen Shelter auf unserer regnerischen Insel und haben da der Dinge ausgeharrt und ein bisschen Natur genossen. War sehr schön.
Ja, das glaube ich. Wir haben uns ja schon intensiver drüber unterhalten und der eine oder andere, der es wissen will, der wird dich vielleicht auch nochmal drauf ansprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass Stefan Brock hat da bestimmt Bock, mal mit dir drüber zu reden. Der ist ja auch so ein Naturfreund. Also, da werdet ihr euch vielleicht mal unterhalten können. Aber soll es der Dinge gewesen sein. Wir wollen ja hier keinen Urlaubspodcast draus machen. Wenn ihr Bock habt, über den Erik seinen Urlaub zu reden, sprecht ihn doch einfach mal an beim nächsten Heimspiel. Wir wollen aber jetzt erstmal über das letzte Spiel reden. Auch wenn das jetzt schon fast einen Monat wieder her ist. Ja, ich würde sagen, wir fassen es kurz.
Die Leute ja, Markus, fass mal kurz für uns alle, weil ich war ja nie da.
Und, ja, du hast natürlich auch nie nachgeholt.
Hab mir die Highlights quasi angeguckt. Aber
also hier Stephen Duncans Rekord wahrscheinlich hast du dir angeguckt. War
ganz genau.
Das waren deine Highlights. Gut, das kann man nur sagen, das war das Spiel. Ne? Das ist also, ja, ihr werdet ja alle hoffentlich nur mittlerweile auch mitgekriegt haben, dass wir 62-32 gewonnen haben gegen Saarland. Ja, es lief halt wie die Feuerwehr offensiv, aber auf beiden Seiten. Das mag jetzt gut, mag jetzt schlecht sein, wie man es halten will. Die Defense war irgendwie in der ersten Halbzeit zumindest eher nie ganz so da. Ich hatte nach dem Spiel dann mal kurz mit unserem D-Liner mit dem schönen Namen Leonardo Matassini sprechen können. Und er war auch auf jeden Fall nie so richtig zufrieden mit sich und seinen Jungs in der D-Line. Und die haben auch gesagt, wir werden jetzt in der Sommerpause ordentlich ranklotzen, dass da endlich mal ein bisschen Konstanz reinkommt, weil es war ja nur das zweite High-Scoring-Game, also ne, nach Potsdam mit 104 Punkten, jetzt wieder 94 Punkte insgesamt. Das klingt zwar schön, aber ich finde immer ein bisschen schwierig, wenn man selber zwar so ein offensives Feuerwerk abliefert und dann aber auch defensiv nie gut gegenhalten kann. Das sieht am Ende des Tages dann doch irgendwie nie so schön aus. Oder was findest du, Erik?
Ich habe dir gerade nicht zugehört.
Es war wieder so klar.
Ich war gerade am Lesen. Mir fiel auf, also quasi in den Statistiken auch, es gab nie ein Punt in dem Spiel. Ne?
Naja, das ist richtig. Das muss ich ehrlich sagen, habe ich dann auch erst beim Vorarbeiten hier in der Statistik rausgefunden, dass wir tatsächlich nicht ein Team hat irgendwann mal gepuntet.
Und was noch dazu kommt, dass quasi nur zwei PATs, also die Dresdner, also wir haben quasi zwei PATs gemacht, ansonsten waren alles Two-Point-Conversions.
Ja, das war wieder wie in Potsdam. Also ich glaube, Saarland, die waren eh irgendwie mit einem ausgedünnten Kader da. Zumindest wirkte das so, als die Teams an der Sideline standen vor dem Spielbeginn, wirkte das bei Saarland, als hätten die fast einen ganzen Trupp zu Hause gelassen, also eine ganze Unit. Mhm. Deswegen haben die wahrscheinlich einfach nur Two-Point gespielt, weil die keinen Kicker dabei hatten. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Oder die wollten einfach Vollgas gehen. Das fand ich auch ein bisschen schwierig, weil die haben insgesamt eine Two-Point gemacht und haben alle funktioniert. Das sollte auf jeden Fall auch irgendwie mal Thema im Training sein, dass das, weil das hat schon gegen Potsdam, ja, immer war das ein bisschen schwierig. Da gab es ja auch viele Two-Points von Potsdamer Seite. Und Dresden, die haben halt auch dann irgendwann mal gesagt, na gut, dann machen wir halt auch Two-Points.
Ja, das war aber auch quasi wie in Potsdam, dass wir uns dann quasi angepasst haben der Situation.
Na.
Und damit gegangen sind, bei uns haben 3 von 6 Versuchten funktioniert.
Ja, das kann besser, muss ich sagen. Ja. Wenn man, und ich muss sagen, jetzt so mal auf die Rückrunde gesehen, da kommt ja mit Braunschweig und Potsdam eben auch nochmal 2 starke Teams. Da muss auf jeden Fall ein bisschen was noch umgestellt werden, dass sowas dann nicht mehr ganz so häufig passiert. Weil, ja, Saarland, die hatten zwar an sich eine gute Defense vor dem Spiel, wenn man mal sieht, die haben bis dato immer so 29 Punkte pro Spiel zugelassen. Jetzt haben sie 62 kassiert, das ist natürlich eine Hausnummer, ein kräftiger Unterschied, wenn man mehr als das Doppelte auf einmal in einem Spiel als sonst kassiert. Aber trotzdem, ja, auch auf die Sicht hin der anderen Gegner mit Braunschweig und Potsdam war Saarland jetzt vielleicht nie so die große Hausnummer, die uns jetzt demnächst vor der Türe steht.
Ja, also so ein bisschen scheint im Moment das Motto bei den Monarchs-Siegen zu sein, du musst halt einfach nur mehr Punkte machen als die anderen. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr offense-heavy. Und ja, da möchte schon ein bisschen nachgelegt werden in der Defense bis zu den Playoffs. Also ja, wir haben jetzt zum Beispiel bei dem Spiel fehlten auch zwei wichtige Spieler, unter anderem. Und zwar Chris Larsen hatte immer noch die Schulterprobleme, die er sich in Potsdam zugezogen hatte.
Der sollte jetzt aber wieder fit sein in der Rückrunde.
Ja, das ist wichtig.
War die Aussage von Coach Schmidt.
Genau. Und Nario Walks hat sich im Warm-up einen Daumen gebrochen.
Ja, das war interessant zu sehen, weil wir haben ihn alle beim Warm-up gesehen und dann war er plötzlich weg, stand auch nie undressed an der Sideline, er war einfach weg. Und nach dem Spiel kam er wieder, wo wir alle noch mit dem Abbauen beschäftigt waren und so, und präsentierte stolz seinen eingegipsten Daumen. Und ja, wie, weiß ich nicht, aber tatsächlich hat er sich wohl im Warm-up einen Daumen gebrochen. Dort ist jetzt auch noch die Frage, ob er tatsächlich jetzt schon wieder einsatzbereit ist oder nie. Der ist noch so day by day, war da die Aussage. Ansonsten, man muss es ja jetzt definitiv nochmal erwähnen, Steve Duncan stellt einen neuen GFL-Rekord auf mit 9 Passing-Touchdown in einem Spiel. Interessanterweise war man nie Austin Mitchell seine Hauptanspielstation. Also ja, schon, aber der hat nie die meisten Touchdowns gemacht. Die hat Tommy Wilson gemacht. Oliver Trippler durfte auch noch 2 Stück in die Endzone tragen und natürlich 3 Stück für Austin Mitchell. Und ja, dann gab es noch ein paar Two-Points.
Tommy Wilson, 4 Touchdowns übrigens. Ich weiß nicht, hat sie jetzt, glaube ich, nie erwähnt.
Hatte ich nie gesagt, hatte ich. Gut, ja. Egal. Ja, genau. Ich würde sagen, das war offensiv brutal. Defensiv geht's deutlich besser, aber das weiß die Defense auch definitiv, dass da noch mehr kommen muss. Und ich bin auch optimistisch, dass da jetzt in der Sommerpause was dran gedreht wurde. Weil in der zweiten Halbzeit war die Defense dann noch mehr da. Also das hat man dann auch deutlich gesehen, dass man Saarland mehr ans Ende, zu vierten Versuchen gezwungen hat und sowas.
Ja, also was ich auf jeden Fall auch noch gerne hervorheben möchte, ist wieder die O-Line hat einen super Job gemacht. Steven Duncan hatte viel Zeit gehabt, das Feld zu scannen, sage ich mal, und es gab keinen Quarterback-Sack auf unserer Seite, also den wir kassiert haben. Und ja, für das Laufspiel wurde auch gut freigeräumt. Also wir hatten, oder? Ich hatte es hier gerade offen irgendwie, 91 Rushing Yards, trotz der vielen geworfenen Pässe und der vielen Passing Yards sind trotzdem noch einige starke Läufe zustande gekommen. Mit im Schnitt 4,8 Yards.
Ja, und ich muss auch sagen, also das sieht auch, also 9 Touchdowns sind krass, aber wenn man dann halt erstmal sieht, einmal die wie akkurat Stephen Duncan war, 32 Completions bei 35 Versuchen, aber er hat auch trotzdem nur 378 Yards geworfen. Also bei 9 Touchdowns hätte ich jetzt gedacht, okay, der wirft hier 600 Yards oder sowas. Nee, war immer relativ kurzes Feld anscheinend.
Das ist insane, 32 von 35 Versuchten, das ist wahnsinnig akkurat, da hast du recht. Man sagt so, also 70% ist gut, 75% stark, aber das ist ja insane und das geht die ganze Saison schon so. Also ich habe es jetzt natürlich nicht ganz auf dem Schirm, aber der Wert bisher jetzt bis zu dem Spiel quasi, der Gesamtwert für die Saison ist auch echt hoch von der Accuracy.
Von der Genauigkeit. Sagen wir Genauigkeit. Ja, also ich würde sagen, damit werden wir das Spiel hier auch mal beenden. Es ist nur gerade einen guten Monat her und wir wollen ja eher in die Zukunft als zurückblicken, auch wenn es natürlich sicherlich schön anzusehen ist. Wir hoffen aber, dass da noch viel, viel mehr kommt von diesen unglaublichen Genauigkeit.
Auf jeden Fall.
Ja, wir haben noch 2 Sachen. Herzlichen Glückwunsch, Erik, du hast das Tippspiel gewonnen mit plus 24.
Ja, easy.
Ja, war sogar ganz nah dran, ne? Mit 6 Punkten Unterschied plus, Mensch, hätte ich gar nicht gedacht. Und ansonsten, eine MVP-Wahl bleibt noch offen. Auswahl gibt es auf jeden Fall genug. Also, da du es ja nie gesehen hast, ich habe dir meine kleine Liste geschrieben. Lies dich mal kurz ein bisschen rein. Währenddessen würde ich schon mal meinen MVP in die Runde werfen.
Gut.
Es ist natürlich Captain Obvious eigentlich, dass man Stephen Duncan den gibt, aber der ist jetzt so mit Ruhm und Lobhudelei überschüttet worden für dieses neue Touchdown-Spiel, dass ich trotz der vielen schlechten Worte, die ich jetzt verlauten lassen habe, meinen in die Defense gebe. Und zwar an Hugo Dürendahl, unseren Linebacker, der auch ein absolut überragendes Spiel gemacht hat. Also der war auf jeden Fall immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 12 Tackles, einen halben Sack hat er sich, glaube ich, geteilt. Ich weiß gar nicht, mit wem jetzt genau.
Also ein anderer Sack.
Ja, also er hat einen halben Sack. Ich weiß nicht, wer die andere Hälfte dazu hat, damit es ein ganzer wird. Dann hat er anderthalb Tackle for Loss und noch eine Fumble Recovery. Also der hat auf jeden Fall ein herausragendes Spiel mal wieder. Und ist auch ein super sympathischer Typ. Ich habe nach dem Spiel mal ein paar Worte mit ihm wechseln können. Deswegen, mein imaginärer MVP geht an Hugo Dürendahl.
So. Gemein, den hatte ich mir gerade auch rausgeguckt. Aber wenn du Captain Obviously nimmst, dann nehme ich den auch nie. Also, ja, keine Frage. GFL-Rekord, 9 Touchdowns in einem Spiel. Also Passing-Touchdowns. Aber mein Blick geht hier gerade Richtung Tommy Wilson, der halt die meisten Touchdowns gemacht hat, mit 4 Stück, also gefangen hat. Hm. 8 von 13 Würfe auf ihm hat er gefangen und er hat gar nicht so viele Yards, 62 Yard, aber da war er quasi einfach immer an den wichtigen Momenten an der richtigen Stelle und ist einfach ein Passempfänger, auf den man sich dann verlassen kann. Das ist halt schön, dass Steven nie mehr nur auf Austin Mitchell schielen muss, sondern hat halt eben auch Tommy Wilson, Oliver Tripler hat da ein paar mehr zur Auswahl. Deswegen gehe ich jetzt auf Tommy.
Ja, also wie gesagt, die Auswahl war riesig. Man hätte auch der O-Line geben können. Gerade Oliver Tripler, weil du es gerade sagst.
Ja, O-Line ist halt immer gemein. Ne? Das siehst du halt, da musst du halt wirklich genau hingucken, weil Statistiken gibt es da halt nie so viel.
Genau. Oliver Tripler, muss man ja mal sagen, der ist jetzt auf jeden Fall gut angekommen, hat 6 von 7 Pässen gefangen, 93 Yards, 2 Touchdowns, also auch der ein absolut großartiges Spiel und der hat 2 herrliche Vorblocks gesetzt, das eine eben für Tommy Wilson und den anderen weiß ich gar nicht mehr, wen er da aus dem Weg geräumt hat, für Austin war das, also der war auch an 2 Touchdowns indirekt gut beteiligt.
Ja, den Clip hatte ich gesehen.
Ja, also das war absolut großartig, es war ein herrliches Spiel und ich hoffe sehr, dass davon jetzt noch viel, viel mehr kommen wird in der anstehenden restlichen Saison.
Ganz genau. Ich würde sagen, das war's für das Saarland-Spiel. Und dann kommen wir laut Adam Riese, wie wir es halt immer machen, zu unserem Gast heute.
Richtig. Und mit dem können wir auf jeden Fall mal drüber reden, was wir gerade so ein bisschen bemängelt haben, dass, ich will es jetzt nicht schlecht nennen, aber auf jeden Fall das ausbaufähige Defense-Spiel.
Genau. Und da ist heute bei uns zu Gast unser Defensive-Back-Spieler Luca Ender.
Na dann, hallo Luca, schön, dass du da bist.
Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Freut uns, dass du hier bist, ja. Mal wieder jemand aus der Defense, mal wieder ein Spieler. Wir wollen mal ein bisschen so mit dir über deine noch junge Karriere reden. Bevor wir jetzt wieder alles selber erzählen, hier im Monolog, die Jungs und Mädels da draußen.
Wieder falsche Sachen erzählen.
Das außerdem machen wir ja auch ganz gerne. Stell dich doch einfach mal den Leuten selber vor. Erzähl mal ein bisschen, was du so machst im Verein und seit wann du dabei bist.
Ja, also bin der Luca Ender, 23 Jahre alt, bin in der Defense auf der Position des Cornerbacks dieses Jahr, bin seit 2015 im Verein, bin ursprünglich durch die Ferienpass-Feriencamps auf Football gekommen, weil das da angeboten wurde. Es gibt es ja auch heute noch. Und da war ich sowohl 2013 als auch 2014 bei einem Football-Camp. Es hat Spaß gemacht. Und da ich Coach Arnold von der GFL, also unser Running Back Coach, halt auch privat kannte damals, hat er mich dann halt einfach ein Jahr später, 2015, mit angesagt und hat gesagt, hier, komm da mal zum Probetraining in die U16. Ja, und dann bin ich dahin, das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich in der U16 noch so ein bisschen so lala mittrainiert, die 2 Spiele, die ich bloß noch da war. Und dann bin ich natürlich im nächsten Jahr gleich in die U19 hoch. Dort habe ich dann 3 Jahre gespielt, von 2016 bis 2018. War auch direkt in der Defense, habe das erste Jahr Cornerback gespielt, die nächsten beiden Jahre dann auf der Position des Safeties. Und wir haben es tatsächlich in den 3 Jahren, die ich da war, 2-mal in die Playoffs geschafft. Einmal 2016 bis ins Halbfinale, wo wir dann gegen die Cologne Crocodiles Jugend leider verloren haben. und 2018 dann ins Viertelfinale, wo wir dann leider gegen die Wiesbaden Phantoms verloren haben. Ja, genau. Das war dann so meine Jugendkarriere. Und genau, aufgrund von körperlichen Gegebenheiten war ich dann erstmal 2019 in der M2. Eine Saison absolviert. Genau, in der Saison sind wir auch aufgestiegen. Und dann wurde mir im März 2020 von Coach Ulz gesagt, hier, hast du nicht Bock, in die GFL hochzukommen? Und dann dachte ich mir so, ja, na klar, das machen wir doch.
Geil. Also du hast quasi auch mit Tackle-Football angefangen.
Genau.
Ja. Einige ja mit Flag-Football oder sowas reinkommen, aber bei dir
war es gleich. Nee, ich bin in die Tackle-Jugend rein, genau.
Ja. Und das hat mich abgeschreckt.
Wenn man jetzt zurückrechnet, hast du ja quasi mit 10 Jahren mit Football angefangen. So ungefähr, nee. wenn du jetzt 23 bist und 2013...
Naja, 10, ja, 10,
11, also bei, über den Ferien.
Die zwei Wochen in den 2 Jahren, genau. Theoretisch seit 10 Jahren, das stimmt schon.
Ja, ich muss mir das merken, mein Sohnemann ist jetzt auch in der Schule, hat einen Ferienpass, da muss ich nochmal reingucken, ob das tatsächlich,
lohnt sich.
Noch ist er ein bisschen jung, ist in der ersten Klasse, da ist Tackle-Football vielleicht noch ein bisschen früh, aber man kann ja nie früh genug anfangen.
Das stimmt.
Ja, du hast dich also quasi auch so ein bisschen Stück für Stück hochgearbeitet, hast du schon gesagt, so ein bisschen körperliche Gegebenheiten. Du warst einfach zu langsam, oder? Alles andere kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, Nias, auf jeden Fall. Ja. Es lag tatsächlich am Gewicht. Also ich war jetzt in der U19 noch nicht so mit dem Krafttraining vertraut. Und da war es halt einfach so, dass es für Körper und Geist einfach eine Gefahr gewesen wäre, wenn ich da gleich in die GFL gekommen wäre.
Ja, klar.
Das verständlich. Das
macht natürlich im
Endeffekt.
Sinn, ne? Verständlich. Natürlich. Ja. Du hast ja dann in der GFL auch eher ein bisschen die Backup-Rolle eingenommen erstmal. Jetzt so in letzter Zeit, was ich so gesehen habe, gibt es ein bisschen mehr Spielzeit. Ist das, also muss man ja mal so frech fragen, weil du dich jetzt noch weiterentwickelt hast in der GFL oder weil du einfach auch ein bisschen davon profitierst, dass vielleicht der ein oder andere weggegangen ist?
Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein Mix aus beiden. Also in meinen ersten 2 GFL-Jahren hatte ich halt Europäer bzw. Amerikaner vor mir auf meiner Position. Das war 2021, war das halt TJ, also Tim Hackmann, ne, der seit langer Zeit schon im Verein war und auf der Safety-Position direkt vor mir war. Von dem konnte ich allerdings auch viel lernen und ich hatte jetzt auch kein Problem damit, in meinem ersten und zweiten Jahr erstmal noch ein bisschen Backup zu spielen und was zu lernen. Und dieses Jahr war es natürlich dann so, dass wir einen Defensive Coordinator-Wechsel hatten mit Martin Schmidt. Und da wurde halt uns in der Offseason gesagt, hier, Jungs, so sieht's aus, so möchten wir die Defense dieses Jahr besetzen, da kommen europäische, amerikanische Spieler hin und diese eine Position, die können die deutschen DBs unter sich und ausmachen, das war dann in dem Fall halt die Cornerback-Position, also der zweite Cornerback auf dem Feld wurde dann so ein bisschen ausgebettelt zwischen den deutschen DBs und da habe ich mich auf jeden Fall diesen Winter ordentlich rangehauen, schön Krafttraining gemacht, schön Sprinttraining gemacht, ordentlich gegessen und denke mal, es hat sich gelohnt, ja, also die Spielzeit dieser geht wieder hoch, ne?
Ja, aber das finde ich auch geil, das ist doch so ein, das ist wichtig, also die Monarchs machen das ja auch schon immer so, wenn man sich das verdient, irgendwo eine Position übernehmen zu können, ich denke da jetzt zum Beispiel an Yassan, der dann irgendwann starten durfte als Running Back und man da keinen amerikanischen Input mehr hatte. Und das nie nur, weil man keinen bekommt, weil das kann ich mir jetzt nie vorstellen, sondern weil er einfach gut gespielt hat, sich das verdient hat und dann auch eine geile Kombi mit David gemacht hat. Und so eben in deinem Fall auch. Also wenn man sich da hocharbeitet und reinhängt, dann kann man sich seinen Spot halt einfach verdienen. Ne?
Ja, also die Coaches, die merken auf jeden Fall, wer Arbeit reinhängt, wer sich wirklich reinhängt, wer da 100% gibt immer und probieren dann auch halt mal aus, ne, die deutschen Spieler auf die Position zu schicken. Ich meine, ist jetzt auch nicht ein Novum, dass wir einen deutschen Spieler auf der Cornerback-Position haben. Also Jonas Gatschek hat ja lange, viele Jahre gestartet auf der Cornerback-Position. Dann als Gatschek verletzt war, Robert Süßmilch hat gespielt, bis er sich verletzt hat. Also es funktioniert ja auch.
Ja, ist ja natürlich auch vorteilhaft, wenn man weiß, man hat auch gute Locals, auf die man vertrauen kann. Dementsprechend muss man ja nie auch, also es muss ja nie immer der Ami-Import sein, es kann ja auch ein europäischer Import sein. aber auch für den muss man irgendwie finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Und bei einem deutschen Import, das klingt jetzt auch wieder falsch, aber bei einem deutschen Import, naja, die verdienen ja leider nun mal kein Geld in der GFL. Oder, ihr verdient ja leider nichts. Genau, das ist natürlich ärgerlich, aber das ist natürlich für den Verein auch ein bisschen ein Glücksgriff, wenn man dann einen guten Spieler auf der Local, einen guten Local auf der Position hat, so rum macht Sinn, dann halt den Vertrauen schenken zu können. Das bringt mich auch zu einer guten Frage, was du sagtest. Du hast ja gesagt, du hast erstmal ein bisschen lernen können, vor allen Dingen von TJ. Wie ist das so für dich? Wo schaust du dir am meisten ab? Eher bei den eben erfahrenen Locals wie jetzt Jonas Gatschek oder bei den Imports? Oder ist es einfach tatsächlich eine Mischung, dass du versuchst, so viel wie möglich zu lernen von allen?
Also mittlerweile ist es halt so, dass ich im Defensive Backfield der erfahrenste Local bin mit meinen 3 GFL-Jahren jetzt. Also jetzt die Saison kann ich mir leider nichts mehr von einem Local abschauen. Aber man lernt natürlich von den Imports, ne? Vor allem die amerikanischen Imports, die spielen das ja praktisch seitdem sie geboren sind. Also die haben da ein vollkommen anderes Spielverständnis und sehen Dinge, die einem selber gar nicht auffallen. Und da fragt man natürlich, hey, wie spielst du das, wenn du das jetzt, wenn du dich so hinstellst, wie machst du das, wenn der Receiver das macht? So, das hilft natürlich auch extrem. Mir, der hat ja dieses Jahr den Positionswechsel gemacht von Safety auf Cornerback und ist natürlich beides Defensive Backfield, aber von den Aufgaben und von den Techniken her vollkommen verschieden. Also ja. Cornerback ist schon mit so, würde ich sagen, eine der schwierigsten Positionen, weil du musst halt rückwärts rennen und das covern, was der Receiver vorwärts macht, und das ist ziemlich schwierig. Und da habe ich auch sehr profitiert davon, dass wir Chris Lipsy geholt haben jetzt im Verlauf der Saison, der halt wirklich auch ein sehr erfahrener Cornerback ist, ne, mit seinen 29 Jahren, also wirklich schon einiges an Football gesehen hat. Und ja, da quatschen wir öfter mal, sind zusammen auf dem Feld, trainieren zusammen, und der hilft mir da wirklich ungemein. Also allein aus der Perspektive hat es sich schon gelohnt, ihn zu holen.
Ja, sehr geil. Ey, man muss ja dann als Cornerback, muss man ja auch so den Gegner ein bisschen antizipieren, ne? Also, weiß ich nicht, was der für Routen läuft. Irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht so auf die Hüften achtet. Und
ja, genau. Also man muss auf jeden Fall, man darf mit den Augen nicht lazy werden, sagt man da so. Also man muss auch unbedingt den Kopf unten halten, dass man auf die Hüfte schaut. Weil wenn er hochrutscht und auf die Brust guckt, dann kann er mit seinem komischen Wackeltanz dich irreführen. Und dann stehst du alleine im Wald und der fängt einen Touchdown. Also ja, ist alles, also ist gewöhnungsbedürftig. Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ist auch noch sehr schwer für mich, die Position. Aber gebe mein Bestes und
mal schauen. Ist ja, mir ist ja auch aufgefallen, dass im Kader ist immer Defensive Back einfach nur angegeben. Da ist gar nie festgelegt, ob Safety oder Cornerback. Hat das irgendeine Bewandtnis? Kannst du da was
sagen? Nö, ich denke, das ist halt einfach auch sehr, sehr, sehr fließend. Also wenn halt verletzungsbedingt auf der Safety-Position ein bisschen was fehlt, dann wird halt gesagt, okay, wird halt einer von den Cornerbacks als Backup-Safety eingesetzt, beziehungsweise hatte ich ja das jetzt im Spiel gegen Saarland, dass ich dann für Samuel Mintem auf Safety gehen sollte, was natürlich dann mir zugute kam, dass ich schon 2 Jahre vorher Safety gespielt habe. Also das ist alles ein bisschen nicht so festgelegt, wer jetzt unbedingt was spielt.
Aber stimmt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist das ja mit O-Line und D-Line genauso. Da steht auch einfach nur O-Line und nie rechter Tackle oder rechter Guard oder so. Da steht das.
Genau, ja.
Aber weil du ja gerade sagtest, Safety, Cornerback, jetzt hast du ja doch nochmal ein bisschen umlernen müssen. Kannst du uns mal kurz anreißen, was denn da so die Unterschiede sind zwischen den Positionen? Außer jetzt, du musst mehr auf die Hüfte achten und den Gegner spiegeln, mehr oder minder?
Ja, na klar. Also der Unterschied, also prinzipiell ist beides Defensive Backfield, das heißt primär Passverteidigung. Was sich halt unterscheidet, ist die Cornerbacks, die sind außen am Spielfeld, und die Safeties, die sind meistens in der Mitte. Die Safeties, die stehen auch meistens schon so auf 10, 15 Yards von der Line of Scrimmage weg und sind halt entweder in der tiefen Zone oder sind halt unten, also in den flachen Zonen. Und die Cornerbacks, die sind auch in den tiefen oder in den flachen Zonen, also beides Passverteidigung. Und was sich aber ändert, ist die Technik, ne? Du hast ein ganz anderes Verhältnis zum Receiver. Du bist halt nicht mehr in der Mitte des Feldes, wo du rechts und links Hilfe hast, sondern du bist halt außen, manchmal auch auf so einer kleinen Insel und ist öfter auch auf dich allein gestellt.
Ja. Ich stelle mir das interessant vor, also vor allen Dingen, wenn man das so sieht, der gerade auf der Cornerback-Seite, der Receiver kommt ja dann auch mit einer gewissen Geschwindigkeit meistens schon an. Also du hast ja vor uns als jetzt dein bisschen Mentor Chris Lipsey erwähnt, der spielt ja auch ein bisschen so Off-Coverage, also der steht immer schon mal so 5-6 Yards weg. Das wurde auch schon mal bemängelt tatsächlich, so dass er, also wir machen ja den Livestream auch und da ist ja, also ich zumindest bin ja Teil davon. Und da kam eben auch schon mal so diese Ansage, naja, wenn der immer so 5 Yards wegsteht und dann gibt's halt einen kurzen Pass raus, da kann er den halt nie verteidigen. Aber es scheint ja trotz alledem zu funktionieren. Oder ja, findest du das eher, dass man vielleicht doch ein bisschen ranrücken sollte?
Also vom Alignment her ist es halt abhängig von dem Spielzug, der gecallt wird. Also wenn du jetzt ein tiefes Drittel verteidigen musst, wäre es anstrengender, wenn du dich press direkt vor den Receiver stellst, weil dann hast du halt keinen Puffer zwischen dir und dem Receiver und man muss ja auch bedenken, man fängt halt rückwärts an. Das heißt, man läuft automatisch weniger schnell als der Receiver, weil man halt versucht, die Augen auf dem Quarterback auch noch mitzuhaben und alles im Gesamten zu beachten. Deswegen ist es schon verständlich, dass er sich da auch so ein bisschen tiefer hinstellt, weil lieber die kurze Route tackeln, als den tiefen Touchdown abgeben. So, das ja, ist so. Genau, es gibt natürlich auch Situationen, in denen stellt man sich Press hin, wenn man zum Beispiel die flache Zone, die Flat Zone hat, dann kann man da besser das Timing stören am Anfang, aber ist im Endeffekt ist es bei uns jedem so ein bisschen selbst überlassen, ob er sich als Press hinstellt oder tief, je nachdem, wie man sich halt comfortable fühlt mit seinem Alignment.
Ja, ist ja auch eine Erfahrungssache dann irgendwo.
Na klar.
Mir kommt gerade in den Sinn, Safety Blitz, kannst du uns mal erklären, was das ist? Hast du das auch schon mal machen dürfen sollen?
Ja, tatsächlich. Hatte ich in der zweiten Mannschaft, da war Schmitty auch mein Defense Coordinator tatsächlich. Mhm. Da hatten wir gegen die Halle Falken einen Blitz installiert, der hieß Falke. Oha. Und ein Safety Blitz bedeutet halt einfach, dass zusätzlich zu den D-Linern, die ja sowieso schon auf Quarterback-Jagd gehen, halt einfach noch ein zusätzlicher Safety zum Pass Rush geschickt wird. Mhm. Und dann. Ja, meistens rechnet man halt dann nicht mit, weil meistens sind es die Linebacker, die zum Blitz geschickt werden. Und wenn da halt ein Safety kommt, dann kann das schon durchaus mal die Protection so ein bisschen verwirren und dafür sorgen, dass schon mal jemand durchkommt.
Und warst du erfolgreich mit deinem Safety-Blitz?
Nee, ich war viel zu langsam. Also ich war beim Snap, war ich auf 7 Yards, das kommt es natürlich auch nicht an.
Ja, ey, aber das macht ja nichts. Ein bisschen Verwirrung kannst du trotzdem stiften. Irgendeiner sitzt das und denkt, wo will der denn hin?
Ja.
Nice. Sehr schön. Ansonsten, ja, wenn ich mich da so ein bisschen an dein Highlight-Tape auch erinnere, du hast ja den ein oder anderen schönen Hit schon mal hinterlassen. Ich erinnere mich vor allen Dingen an das letzte Jahr Testspiel gegen Ravensburg. Den Gegner, wie du den dort in den Boden gesteckt hast, das sah auf jeden Fall sehr gut aus. Da hoffe ich mal, dass da auch dieses Jahr noch einiges kommen wird. Ich weiß nicht, dieses Jahr war, glaube ich, auch schon wieder ein Tackle dabei, der ziemlich überragend war. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr an das Spiel erinnern.
Na, ich denke, du meinst das Testspiel gegen die Leipzig Lions.
Oder war das ja schon im Testspiel, war das ja, wo du dem, war das da, wo du dem hinterhergerannt bist und den
ja, da
Touchdown dann abgehalten hast?
Ja, genau, habe ich dann nochmal im Ball rausgeschlagen.
Aber da hattest du die kleinen Muckschuhe an, das war ja.
Naja.
Das war das gute Training aus der Offseason, was sich ausgezahlt hat.
Genau, das Sprinttraining hat sich so ein bisschen bezahlt, ja.
Ja,
sehr apropos schön. Offseason, der Markus hat mich vorhin auch schon genötigt, von meinem Urlaub zu erzählen. Hast du denn dich schön erholen können jetzt in der Offseason? Warst du weg?
Jetzt in der Sommerpause, meinst du?
Ja, Sommerpause, stimmt.
Naja, also berufsbedingt muss ich halt ein Jahr im Voraus schon meinen Urlaubsplan abgeben und dann immer so die Sommerpause raten.
Ach stimmt, und, da ist ja der Spielplan dann gar nicht da.
Ja, genau. Und deswegen eine Woche daneben geraten, deswegen war ich tatsächlich in der Woche vom Saarland-Spiel im Urlaub in Griechenland und jetzt die Sommerpause musste ich halt wieder arbeiten. Also,
damit.
Schön auf Arbeit.
Ja, aber trotzdem eine Woche in Griechenland klingt ja so schlecht nicht.
Ja, war schon
schön. Ich hab Bilder gesehen bei Instagram.
Kann man empfehlen. Nice.
Du hast die bessere Woche Griechenland abgepasst, muss man sagen. Bei mir soll es eigentlich nächste Woche nach Griechenland gehen, aber naja, mal gucken.
Ach, es ist kein schönes Wetter angesagt, oder wie?
Nee, da soll es eigentlich gehen und da brennt gerade alles. Die haben einen brutalen Waldbrand.
Oh.
Ja, die lassen eigentlich gerade keine Touris hin. Naja, mal, ich bin gespannt, Morgus.
Wegen dem Urlaubspodcast nochmal, das machen wir ein andermal.
Ja, hoffe ich, dass es trotzdem klappt vielleicht. Ne?
Ja, wir würden uns sehr freuen auf jeden Fall. Naja, kommen wir jetzt erstmal zurück zu dir wieder. wir haben ja schon so ein bisschen dich und deine Position beleuchtet durch deine ganzen Erfahrungen. Hast du denn auch ein paar Vorbilder in der GFL oder jetzt natürlich auch, die vielleicht in die ELF oder abgewandert sind oder sogar aus der NFL, wo du sagst, so wie der spielt, das ist so die Richtung, wo es für mich mal hingehen soll?
Ja, also ich kann ja einfach aus der NFL erstmal anfangen, ne? Also da ist auf natürlich, man fängt ja irgendwann an, die NFL zu schauen, wenn man selber kleiner Footballspieler ist, kleiner Footballjunge. Und da ist mir halt von der Körpergröße her Buda Baker von den Arizona Cardinals immer aufgefallen. Mhm. Der hat immer ordentlich reingescherbelt und war aber halt genauso groß wie ich. Das fand ich immer sehr inspirierend. Der spielt ja auch mit dem Mindset No Fear und knallt da halt einfach in diese 100, 120 Kilo Running Backs rein. Und das habe ich mir halt immer so als Vorbild genommen. Und jetzt nach meinem Positionswechsel gibt es halt viele NFL-Cornerbacks, wo man schaut, okay, die haben jetzt nicht so die Größe und die nutzen halt eher so die Technik. Also momentan ist das so Jair Alexander von den Packers.
Starke Wahl.
Ja.
Dann ja, kommt dann der Packers-Fan.
Und ansonsten in der ELF und in der GFL, ich kenne da jetzt nicht so viele Cornerbacks beim Namen. Das liegt ja einfach dran, dass ich noch nicht so lange dabei bin. Aber ja, Jonas Gatschek, finde ich, macht eine gute Sache.
Das ist und, wohl wahr, das kann man nie abstreiten.
Und im März war ich bei einem Footballcamp und da habe ich auch den Karim Ben El Ghali von den Frankfurt Galaxy kennengelernt und ich finde es auch sehr gut, was er macht.
Nice. Hast du, weil wir gerade dabei waren, Lieblings-NFL-Team?
Die Minnesota Vikings.
Ah, okay. Yeah.
Jetzt kommt der Beef.
Warst du mir noch sympathisch gewesen.
Was war denn Schulpopcorn?
Ja, ich hab gestern schon das Packers-Jersey gesehen. Da dachte ich mir schon so. Aber es ist ja trotzdem eine Football-Family. Wir mögen alle denselben Sport. Es ist ja nicht wie beim Fußball, dass da getrennte Blöcke gibt.
Ja, nein, oder?
Das ist, wir können uns alle benehmen.
Das stimmt. Ganz genau.
Wobei in der NFL ist, glaube ich, auch relativ entspannt, weil da gibt es so diese Auswärtsfahrt-Geschichte halt nie so, weil das halt alles sehr weit weg ist.
Ja,
das stimmt. Ich glaube, gibt es ab und zu auch mal Beef da in manchen Stadien.
Ja,
natürlich. Also, Spiels und so, die sind
ein bisschen so. Nicht so, als ob Hansa Rostock-Fans mit Dynamo-Fans in der Blocks
also mit
Europäern. Nee, das würde nicht funktionieren, das ist wohl wahr. Ja. Kommen wir nochmal zu einer etwas unangenehmeren Frage. Die Defense war ja in der Hinrunde so ein bisschen manchmal, ich will jetzt nicht sagen das Sorgenkind, aber man hat ja schon deutlich gemerkt, dass wir auch viel von der Produktivität der Offense profitiert haben. Gerade so die letzten zwei Spiele gegen Potsdam und Paderborn, Saarland, waren ja eigentlich ein offensives Feuerwerk und die Defense hatte manchmal so, hat ein bisschen gebraucht, ehe sie reinkam. Ich weiß nicht, ich hatte, wie gesagt, schon mal kurz mit Leonardo Mattassini nach dem letzten Spiel reden können und der war auf jeden Fall nie zufrieden, wie es da gelaufen ist. Ist das für euch in Defense Back ein anderes Gefühl gewesen oder habt ihr allgemein als Defense gesagt, wir müssen jetzt mehr ranklotzen?
Also das hat Matti schon ganz gut da zusammengefasst. Also wir sind alle unzufrieden, wie es gerade läuft. Also wenn man jetzt auf die Stats schaut, unsere Run-Defense ist natürlich bombastisch. Also laufen gegen uns können sie nicht. Dafür geben wir aber ungefähr so 300 Passing Yards pro Spiel ab. Also insbesondere im Defensive Backfield sind wir da sehr, sehr unzufrieden mit unserer bisherigen Performance. Also profitieren auf jeden Fall davon, dass unsere Offense so ein gnadenloses Feuerwerk ist. Und,
ja.
Aber
das ist ja auch zweischneidig. Also ihr habt ja quasi keine Verschnaufpause an der Sideline, wenn nach drei dazu, Spielzügen die Offense schon wieder scoret, dann müsst ihr schon wieder rauf.
Ja, es kommt auch dazu. Also manchmal wünscht man sich, dass die Offense sich ein bisschen mehr Zeit lässt zum Scoren, weil man kriegt nicht mal den vorherigen Drive durchgesprochen und dann heißt es schon wieder Defense. Ja, aber im Endeffekt, wir wissen halt alle, was wir machen sollen. Ne? Also jeder weiß, was zu tun ist. Und wir müssen halt einfach nur just gotta execute. Also das ist auch das, was immer dann im Sideline, im Huddle gesagt wird. Im Training machen wir es ja richtig. Wir müssen es halt einfach im Spiel dann nochmal durchziehen.
Also kann man jetzt einfach sagen, ihr habt jetzt nie nochmal extra speziell irgendwie in der Sommerpause Trainingseinheiten schieben müssen als Defense, sondern ihr müsst einfach das meinen.
Haben wir uns öfter mal getroffen. Ja.
Ihr müsst jetzt einfach das, was er im Training lernt und richtig macht, auch aufs Feld bringen am Spieltag.
Richtig. Wir müssen den Schalter im Kopf umlegen.
Ja.
Sehr schön. Und denkst du, weißt du was? Kannst du was sagen, ob nochmal personelle Verstärkung kommt? Wir wissen ja hier nichts, wie immer.
Also, ich weiß da genauso wenig wie ihr tatsächlich.
Ja, wir müssen uns alle überraschen lassen.
Ja, im Endeffekt schon.
Ja, mal gucken.
Markus, ich weiß genau, wen du im Kopf hast, aber ich glaube, da ist schon halbwegs.
Du
denkst an AJ gerade, weil Leipzig ja jetzt quasi abverkauft hat.
In Leipzig geht ja alles weg.
Ja, aber ich glaube nicht, also ich denke nicht, dass AJ zu uns kommen würde. Erstens müssten wir ein ITC abgeben und ich denke, wir haben schon alle ITC ausgeschöpft für heute, für dieses Jahr. Und zweitens wäre das ja auch ein amerikanischer Spieler und wir haben ja schon mit Chris Larsen in A auf der D-Line und mit Nario in A im Safety und es dürfen ja bloß zwei A's gleichzeitig auf dem Feld sein.
Ich gar nicht drüber nachgedacht.
Also ich meine, würde vielleicht schon Sinn ergeben, weil AJ ist ja Linebacker und da ist ja mit Florian Zerniden und Daniel Stechbart nur leider auch zwei sehr erfahrene Spieler ausgefallen. Wäre sicherlich von Erfahrungswert, aber natürlich hast du völlig recht. Es wird einfach schwierig, noch ein A in der Defense zu integrieren, weil es einfach nie funktioniert mit den anderen beiden.
Ja.
Naja. Ansonsten bin ich aber auch zu wenig drin, um den Leipzig-Kader zu kennen, um zu sagen, der Local-Player würde.
Ja, müssen wir auch nicht, das müssen unsere Coaches wissen.
Ja, wir lassen uns überraschen.
Und im Zweifel muss man Probleme auch nie unbedingt immer mit neuen Spielern beheben.
Nein, das ist richtig.
Es hilft natürlich für Tiefe, also so Verletzungsprobleme kann man mit neuen Spielern super beheben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wie man jetzt ELF-Spieler, auch wenn es halt deutsche Spieler sind, wie man die wieder in GFL-Teams integriert. Weil bis jetzt sind ja jetzt auch nicht so viele Leipziger Spieler in irgendwelche GFL-Teams gewechselt, sondern eher
gab's
in die
anderen irgendwelche, ELF-Teams. Irgendwelche News habe ich jetzt gelesen vom AVD, dass sie da jetzt irgendein neues, keine Ahnung, Prozedere sich überlegt haben, wie man die wieder integrieren kann. Also die Adler haben ja zum Beispiel auch ein paar Leipzig-Spieler bekommen.
Ein oder zwei, glaube ich, haben die sich geholt. Ja, naja, ansonsten.
Warte, die Standardfrage, die mich immer sehr interessiert. Hast du ein Pre-Game-Ritual, was du irgendwie immer abfährst?
Ach so, na gut, ja. Also ich versuche, also die letzten paar Jahre habe ich immer so geguckt, okay, was ist so meins, was macht mich ready, habe versucht, so vorm Warm-up noch mein eigenes Warm-up zu machen oder habe versucht, irgendwas Bestimmtes zu essen. Aber im Endeffekt mache ich das so, ich esse das, was ich jeden Tag esse zum Frühstück, dann mache ich mittags los ins Stadion, bin dort ganz entspannt, werfe ein paar Bälle, keine Ahnung, vielleicht spiele ich ein bisschen Spikeball mit Yassan und David. Und dann
du gehst mit dem Hund raus, wie ich gerade höre im Hintergrund.
Ja, mal gucken, wie das läuft dieses Jahr. Oder mache ich ganz entspannt, bis wir mit dem Warm-up durch sind und dann, sobald man die Einlaufmusik hört, legt es halt einfach einen Schalter um und dann an der Sideline suche ich mir nochmal jemanden und dann schlagen wir uns nochmal die Rübe ein und das ist dann.
Das ist der Gong, dass es losgeht.
Das ist der Gong, dass es losgeht. Dieses Jahr ist der Lars Müller der Auserwählte.
Der hat schon Kopfschmerzen, wahrscheinlich nur, oh, scheiße, ach. Luca kommt nicht schon wieder.
Ah, nee, das ist keine Sorgen bei dem.
Naja, also ja, Oliver Trippler, der immer das gleiche Lied hört und dann so eine Stunde vorm Spiel komplett in den Fokus reingeht.
Ich bin da eher ein bisschen entspannter. Ich will meinen Fokus jetzt nicht vorm Spiel aufbrauchen.
Na klar, macht der auch. Dass man dann nie zu lange die Konzentration halten, das ist irgendwann auch extrem anstrengend. Ja, dann sind wir eigentlich ganz gut ran, dass wir hier fast zum Ende kommen können.
Ach ja, Morgus, dein Ding hier noch, ne?
Tippspiel heißt, bist du im Bilde über unser Tippspiel, Luca?
Nee, erklär mal.
Nee, war ja klar, kein Gast bereitet sich hier vor, wirklich, es ist so furchtbar.
Du hast aufgeschrieben, okay?
Sehr schön.
Die sollen trainieren.
Ja, also pass auf, unser Tippspiel läuft ganz einfach wie das klassische Losteria-Tippspiel der Monarchs. Wir tippen einfach ein Plus oder Minus zum passenden Ergebnis. Wenn du jetzt hier Minus sagst, fliegst du direkt raus, das kann ich dir schon mal sagen. So. Nee, du kannst natürlich sagen, was immer du möchtest, wenn du denkst, dass Paderborn extrem stark ist, dann sind wir auch mit einem Minus natürlich gespannt.
Ja, Morgus, dann würde ich aber sagen, dass du anfängst.
Hey, du hast gewonnen, du fängst an.
Ach, verdammt.
The winner takes it all.
Ja, Paderborn, auswärts in Paderborn. Jetzt muss ich mal, kurz lunsen, wo die in der Tabelle stehen. Wir haben zuvor davon gesprochen, aber...
Wir werden noch darüber sprechen.
Wir werden dann gleich noch darüber sprechen. Wir hatten es aber schon aufgenommen. Ja, 6-6 stehen die an fünften Platz.
3-3. Das ist alles wieder.
Ja, heute. Ja, die stehen 3 Siege, 3 Niederlagen. Und haben damit 6-6 Punkten, so nämlich. Naja, wir sind schon klarer Favorit. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir die plus 17 weghauen. Das ist noch fair, finde ich.
17, das ist auf jeden Fall weniger, als was du beim letzten Mal gesagt hast.
Stimmt. Ja, egal, ja. Gehen wir jetzt damit.
Luca, komm in unsere goldene Mitte. Sehen wir ja. Von dir einen Interception Return Touchdown. Das wäre geil. Das würde ich feiern. Das würde ich feiern.
Also.
Dann gebe ich dir auch eine kleine Cola ohne Eis aus. Also da bin ich gar kein Schwein.
Ohne? Okay.
Ja, wir können hier nie so rumurschen mit Betriebsmitteln.
Alles klar. Na gut, ohne. Also, ich gebe mir Mühe auf jeden Fall, ne? Also es nicht auszuschließen.
Das wäre schön zu sehen, auf jeden Fall.
Also, na, mein Tipp, auf jeden Fall plus, also wir werden auf jeden Fall gewinnen. Ne, das ist das. Das ist das Mindset, was du haben musst. Wie jetzt der Punktestand sein wird, boah, keine Ahnung, wir haben eine echt explosive Offense und Paderborn hat auch defensiv bis jetzt noch nicht so viel ausgehalten.
Oh, 10 Interceptions, ja, die sie gefangen haben.
Ja, na gut, punktemäßig haben sie aber.
Ja, das ist richtig.
Zum Beispiel gegen die Adler 31 abgegeben und so. Schwierig einzuschätzen, ne? Also einfach mal sagen, 3 Scores, denke ich, sind wir schon auseinander, also eine plus 21.
Plus 21, ja. Dann komme ich mal zum Schluss um die Ecke und ich bin der festen Überzeugung, dass das wieder ein offensives Feuerwerk wird und dass die Defense einfach jetzt reingefunden hat und von Anfang an da ist. Wir werden einen Interception-Return-Touchdown sehen vom Luca. Wir werden mindestens noch 2 weitere Interceptions sehen, da bin ich mir sicher. Und am Ende wird es plus 30 stehen für Dresden, wie beim letzten Spiel. Die sehe ich. Die will ich sehen, muss ich sagen. Ja.
Wir brauchen übrigens auch noch Touchdowns von Georg Helbing und Erik Seidel. Ne? Es müssen nur ein paar Menschen-Toten verteilt werden.
Ja, genau. Mach den das mal. Ne? Ja, also wenn du die Interception fängst, lauf mal beim Georg vorbei und gib dem kurz den Ball in die Hand, dass der das fertig machen kann. Aber bitte nicht so, dass er übers halbe Feld rennen muss. Das hat er schon vorher gesagt, dass der das nie
macht. Ja, wer soll jetzt den Return-Touchdown machen, Morgens? Muss ich jetzt mal entscheiden.
Ja, der Luca kann ja erst seinen machen und wenn er die nächste Interception fängt, geht er zum Georg und gibt ihm mal den Ball. Und so, wenn der noch 10 Yards vor der Endzone ist, dass er nicht ganz so weit muss. Alles klar,
so machen wir's.
Plan. Ja, wir haben einen Plan.
Das ist jetzt der Gameplan.
Ja, sagt das Coach Schmidt, der muss mitmachen. Der hat keine Wahl.
Also, wir können das auch gleich so machen. Sam schuldet mir eh noch eine Interception, weil ich ihm Döner ausgegeben habe. Das heißt, wenn Sam einen Pick fängt, muss er ihn mir geben und dann laufe ich damit bis zur Goal-Line, dann gebe ich den Georg und er macht den Touchdown.
Okay. Easy. Das sehe ich, das sehe ich total easy. Ja. Das stelle ich mir gut.
Klingt auch sehr realistisch, finde ich.
Ich denke auch, ja, dass so und nie anders wird es werden.
Ja.
Gut.
So, ich habe das Gefühl, dein Hund muss raus. Und ja, wir sind eigentlich auch am Ende. Meine Katze ist auch die ganze Zeit schon angenervt. deswegen danken wir dir, dass du Rede und Antwort
du willst. Gesessen hast.
Was?
Wo willst du hin? Es ist Zeit für Feierabend, man merkt es. Es ist Zeit für Feierabend. Ja, in diesem Sinne, Luca, wir bedanken uns recht herzlich, dass du da warst und wir sehen uns dann spätestens zum nächsten Heimspiel.
Ja, okay. Ja, Paderborn, klar, danke.
Paderborn ist mit zu weit, es tut mir leid.
Das ist schon echt weit, ja. Also wir müssen auch selber um 6 Uhr morgens losfahren, das wird schon.
Das ist unangenehm.
Aber auf jeden Fall danke für die Einladung, hat mich gefreut, euch ein bisschen was zu erzählen, euch zu schnacken. Gut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Heimspiel.
So machen wir es.
Vielen Dank. Go Monarchs!
Go Monarchs! Sehr schön. Ciao.
Ciao.
So, Markus. Das war doch ein herrlich informatives Interview, meinst du nicht?
Ich hab's so vermisst, ja. Es war wunderschön, es hat Spaß gemacht, ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter in unserer Reihenfolge. Die Leute werden es schon sehnsüchtig erwarten, denke ich mal. Hoffentlich sind sie noch nie eingeschlafen. Paderborn steht als nächstes vor der Tür und über die wollen wir doch mal ein bisschen reden. Da kommt nämlich mal jemand, den kennen wir noch gar nicht. Ist mir mal so aufgefallen. Also ich hoffe, ich habe mich mal wieder ordentlich vorbereitet, weil ich konnte nie rausfinden, dass Dresden schon mal gegen Paderborn gespielt hat. Das könnte aber auch daran liegen, dass die eine ganze, ganze lange Zeit immer nur maximal bis zur GFL 2 unterwegs waren.
Ja, die waren Ende der 90er, 98 genauer gesagt, waren die schon mal in der ersten Bundesliga, mussten dann aber anhand finanzieller Probleme nochmal neu starten in der Regionalliga. Und ja, da ging es dann immer ein bisschen hoch bis zur GFL 2. Aber
naja, die sind so ein bisschen Fahrstuhl gefahren. Die waren ja mal da, mal wieder runter in der Regionalliga. Jetzt ist da ein bisschen was teamintern passiert. Die haben sich auch noch mal intern neu strukturiert und das scheint ganz gut zu funktionieren. Würde sagen, das nehmen wir dann noch mal einen späteren Zeitpunkt genaueren Einblick, was da passiert ist. Jetzt kurz mal zum Team. Ne? Also die sind ziemlich genauso alt wie wir. Aktuell sind sie letztes Jahr aufgestiegen aus der GFL 2. Und haben bisher ein Standing von 3-3, haben gegen Kiel, die Rebels und gegen Ravensburg gewonnen. Und naja, muss man ja schon fast sagen, was auch ein bisschen zu erwarten war, gegen Braunschweig und gegen Potsdam relativ deutlich verloren. Und gegen die Adler haben sie tatsächlich zu 0 verloren. Ich glaube, das wird sie am meisten gewurmt haben, was dort passiert ist, weil so von dem Rest, was ich von denen so gelesen und gesehen habe in der Vorbereitung, ist das sicherlich auch die eigene Erwartungshaltung viel, viel höher als zu null zu verlieren.
Auf jeden Fall. Und es ist interessant zu sehen, gegen zu null verloren gegen die Adler und gegen die Rebels gewonnen. Bei uns war es quasi umgekehrt. Also wir haben nie zu null verloren, aber wir haben halt gegen die Rebels unseren Patzer gehabt. Gott sei Dank früh in der Saison. Und ja, gegen die Adler war das dann so gefühlt wieder ausgemerzt.
Ja. Ansonsten, was gibt es noch zu der Mannschaft zu sagen? Die setzen vor allen Dingen auf junge, eigene Talente, arbeiten da auch mit einem Sportinternat zusammen, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Weil hier in Dresden haben wir ja auch so ein Sportinternat, aber die interessieren sich leider nur für Dynamo, beziehungsweise generell für Fußball.
Ja, das ist eine geile Sache, wenn du da quasi klar an Schulen oder eben vor allen Dingen so eine Sportschule direkt rantreten kannst, mit denen, dass quasi die Talente früh gefördert werden, bevor sie in die Vereine kommen, dass die da vielleicht schon Bock bekommen auf diesen Sport.
Na, definitiv. Und das ist halt auch die ziehen halt eben viele junge Spieler aus der U19 hoch, die da schon länger zusammengespielt haben. Unter anderem haben die jetzt auch das Coaching-Team, also der Defense-Koordinator der U19 ist seit letzter Saison im Herren-Team DC, also Defense-Koordinator. Und kennt halt die Jungs auch jetzt schon eine ganze, ganze Zeit lang, kann mit denen arbeiten, man kennt sich untereinander super. Das macht ja auch viel aus für Blocking und Passing-Schemes und sowas, wenn man dann schon den Coach lange kennt und den seine Mentalität. Das ist vor allen Dingen, finde ich, schlägt sich das ziemlich gut nieder auf der Defense-Seite. Die haben ja schon insgesamt 10 Interceptions abgefangen. Also, ne, wenn man das mal vergleicht, Dresden hat bisher 2 abgefangen. Ist halt, also das wird auf jeden Fall interessant gegen uns, ob das auch wieder so ein Passing-Feuerwerk wird wie gegen Starland.
Bei der Genauigkeit von unserem Quarterback wird da der gute Quarterback von denen, Niklas Gorni, keine Chance haben, irgendwie ein. Nee, das ist Unsinn. Also, die DBs werden keine Chance haben, irgendeinen Pick zu bekommen, würde ich jetzt
sagen. Das denke ich da. Also das hoffe ich doch, dass die Genauigkeit über die Sommerpause nie nachgelassen hat. Ja, aber also man muss ja ehrlich sagen, Dresden fährt als klarer Favorit, vor allen Dingen nach den letzten beiden Spielen fahren wir als klarer Favorit nach Paderborn und ich möchte auch bitten, dass diese Favoritenrolle auf jeden Fall ausgefüllt und eingenommen wird. Aber nichtsdestotrotz, es ist kein Sieg im Vorbeilaufen, muss ich sagen. Wir werden immer noch ein bisschen verzichten müssen in der Defense. Nario Walks ist ja immer noch angeschlagen day by day. Ja. Und auch Erik Hauschild hatte ja eigentlich so ein bisschen unter der Hand gesagt, in der Rückrunde bin ich wieder dabei. Auch bei ihm ist es noch nicht zu 100%. Wäre natürlich super geil, wenn er wieder dabei wäre. Aber ja, müssen wir jetzt abwarten und schauen.
Ja, wäre wichtig, ne? Je eher, desto besser, weil ja auch, also, dass er quasi auch vor den Playoffs noch ein bisschen Spielpraxis bekommt auch.
Ja,
sich wieder einzufügen, das wäre schon schön.
Ja, genau. Ansonsten, was erwartet uns bei Paderborn vor allen Dingen? Interessant finde ich den Quarterback mit der Nummer 7, Niklas Gorni. Das ist ein Homegrown, also eben einer, der aus der Jugend kommt. Der ist noch nicht so richtig angekommen in der GFL. 1, also in der Arima GFL 1, Entschuldigung. Der hat bisher 112 zu 183 bei den Completions und Attempts, 1001 Yards, 7 Touchdowns und eine Interception. Das ist, naja, geht so, kann man besser.
Dafür, was uns immer ein bisschen, für uns immer ein bisschen schwierig ist, laufende Quarterbacks, da sieht es zumindest rein statistisch gesehen bei ihm ganz angenehm für uns aus, denn er hat 23 Rush-Versuche und ist da in Summe bei minus 52 Yard und hat 3 Fumbles produziert dabei. Ja. Also zu Fuß ist er scheinbar nicht so sicher.
Ja, das kann man auch nur für unsere Defense, die Line vor allen Dingen und so und die Linebacker hoffen, dass sie den eben ordentlich unter Druck setzen und dort den einen oder anderen Sack und Fumble vielleicht generieren können. Wäre auf jeden Fall schön anzusehen.
Und was halt auch schade für die Paderborner war, nach 2 Spielen hat sich der Import Running Back verletzt und wurde dann nochmal ersetzt mit einem neuen importierten Running Back.
Ja, aber der macht seine Sache auf jeden Fall ganz gut. Mhm. Also wenn es der Quarterback mit Laufen nicht so hinkriegt, der Running Back schafft es auf jeden Fall. Ne? Der hat jetzt in den 2 Spielen, die er da war, 68 Laufversuche für 287 Yards und 3 Touchdowns. Das ist schon ganz okay, finde ich.
Ja, das und ein Kick-Return-Touchdown ist da sogar dabei.
Ja, genau, Kick-Return hat er auch noch gemacht, ja.
Ja, das ist also für 2 Spiele starke Statistik. Ansonsten, also vielleicht kann man ein bisschen erwarten, dass das Laufspiel dort ein bisschen im Vordergrund steht.
Vermutlich, ja, würde ich auch denken, dass sie darüber eher kommen werden. Wobei, haben wir auch einen starken Wide Receiver, auch aus der eigenen Jugend, mit Felix Blissenbach. Der hat immerhin schon 287 Yards und 4 Touchdowns erzielt.
Das sind aber mehr als die Hälfte der Passing-Touchdowns, die überhaupt erzielt wurden bisher.
Ja, das ist wohl wahr. Das kann, also sagen wir mal, die 7 Touchdowns, die Niklas Gurney gemacht hat, hat die Stephen Duncan ja nun bei Weitem in einem Spiel übertroffen.
Aber auch für unsere O-Line kommt Arbeit. Und zwar der Defensive Liner Juan Hairston, der hat jetzt in den 6 Spielen schon 4,5 Sacks, 6 Tackle for Loss und eine Interception gefangen.
Das ist für einen D-Liner auf jeden Fall überraschend, eine Interception. Ne?
Also das, ja, vielleicht mal die Arme hoch zum Pass abwehren und hatten da abfälschen können oder sowas, wer weiß.
Genau. Und auch hinten im Backfield steht wieder ein junger Mann, der auf jeden Fall ordentlich gefährlich ist mit dem Defense-Back TJ Comstock, der auch schon 30 Tackle, ein Tackle for Loss und 2 Interceptions abgefangen hat. Wie gesagt, insgesamt haben die ja 10 Interceptions und die teilen sich auch gut auf. Also das ist nie einer, der da extrem heraussticht und dort irgendwie 8 Interceptions gefangen hat. Nee, das sind tatsächlich, die sind gut verteilt in der Defense, die Interception-Fänger. Da ist auf jeden Fall eine größere Gefahr von auszugehen.
Ja, ich denke, das ist es schon fast, was wir zu Paderborn zu sagen haben.
Ne? Ja, dafür, dass wir noch nie viel Erfahrung gegen Paderborn sammeln konnten, schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Genau, um das nochmal einzubringen, ja. Ja.
Wir haben noch ein paar News, was genau uns betrifft, direkt oder allgemeine News. Ihr habt es vielleicht gelesen, dass die Dresden Monarchs einen O-Liner entlassen haben, und zwar Max Carnley Collins. Der wurde,
gecuttet.
Der wurde gecuttet und
gibt es keine genaueren Infos zu, warum, wieso, weshalb? Müssen wir so hinnehmen?
Das ist ja üblich so. Aber wir wünschen auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg bei seinen nächsten Projekten. Und noch frisch reingeflatterte News. Die Monarchs trennen sich außerdem noch von Defensive Back Samuel Mindem zum Start der Rückrunde. Auch ihm weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei allem Weiteren.
Dann, was auch bekannt gegeben wurde jetzt, der Arima GFL Bowl am 14.10. Der kommt live auf Sport 1 und bei Tag24.de. Die werden das als Livestream bringen. Und bei Sport 1 kommentiert niemand Geringeres als Roman Motzkus und Carsten Spengemann. Finde ich interessant. Also ich muss sagen,
eine geile Wahl.
Also ja, ich mag Roman. Ich bin jetzt nicht so der Carsten Spengemann-Fan, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass wir es gar nicht hören müssen, sondern weil wir es live im Stadion sehen.
Richtig, richtig. Ja. Dass wir das dann nur im Real-Life, wenn wir immer und immer wieder unseren
Sieg quasi, wir wissen, wo es hingeht.
Aber die beiden sind eine geile Kombination. Die sind halt auch super gute Freunde und kann ich mir spaßig vorstellen auf jeden Fall.
Das hoffen wir doch, genau.
Und dann gibt es noch eine schöne Neuigkeit für einen Jugendspieler von uns, und zwar Anthony Tittle, ein Wide Receiver, der geht jetzt, hat einen Platz gefunden an der Fork Union Military Academy.
Genau, über Gridiron Imports läuft das Ganze.
Genau.
Und ich denke mal, der würde auch seine Zeit verbringen, genau wie Clemens Richter ja auch schon.
Geht in die Staaten und kann da seine Erfahrungen sammeln. Also da auch viel Erfolg und alles Gute, ne?
Genau. Ja, das war's dann schon für heute. Paderborn auswärts steht am Samstag an. Für die, die da hinfahren, wünsche ich viel Spaß. Ich werde, ach nee, nee, am Samstag
jetzt. Sonntag, also, ja.
Am Sonntag
15 Uhr.
Genau. Für alle, die da hinfahren, meldet euch noch bei den Auswärtsfahrten, wenn ihr mitfahren wollt. Mhm. Die haben bestimmt noch ein oder zwei Plätze frei.
Genau, Philipp und Nico.
Für alle anderen gibt es den Livestream. Und ja, das werden wir, also ich werde beim Livestream dabei sein, da sehe ich mich.
Ja, genau. Sportdeutschland TV, könnt ihr das gucken. Wisst ihr Bescheid.
Gut, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis nächste Woche.
Bis dahin. Ciao, ciao.